HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Wenn einer jetzt im Sommer seine komplette Freizeit dran gibt, um die Welt zu reisen und zu musizieren, dann sagt das zweierlei über ihn aus. Erstens, er ist als Musiker sehr gefragt und zweitens, er bekommt einfach nicht genug vom Spielen. Beides trifft auf den Saxophonisten Toni Lakatosch zu. Übers Jahr fest engagiert bei der HR Big Band nimmt er sich jetzt die Zeit zu reisen und zu spielen. Lakatosch sagt, vielleicht mag ich das Reisen ja so, weil ich das im Blut habe, wegen meiner Roma-Wurzeln. Der 1958 in Budapest geborene Lakatosch gehört zu der ethnisch-kulturellen Minderheit der Roma. Ich will mit ihm über seine Musik reden, übers Reisen und darüber, wie er die Situation seiner Leute in Ungarn sieht, seitdem dort die rechtskonservative Regierung an der Macht ist. Herr Lakatosch, Sie sind Profimusiker. Ist Musik machen für Sie Arbeit?
Es gibt ein altes Sprichwort von Konfuzius, glaube ich. Der hat gesagt, wenn man einen Beruf wählt, was Spaß macht, dann muss man nie mehr arbeiten.
Das kommt bei Ihnen so hin?
Und das kommt bei mir hin, genau.
Was also, für ein Glückspilz. Hm?
Ja, kann ich sagen.
Sie sind seit 1993 Saxophonist und Mitglied bei der HR Big Band. Heißt es dann auch, Sie haben so richtig geregelte Arbeitszeiten so? Also 6.30 Uhr Vorbereitung zu Hause, 9.30 Uhr Probe, 16.30 Uhr Konzert. Oder wie stelle ich mir so einen Arbeitstag vor?
Ja, wir haben sehr geregelte Arbeitszeiten sogar. Also wir fangen fast jeden Morgen um 10 Uhr arbeiten und wir haben 4 Dienste am Tag. Wir gehen meistens 14.30 Uhr raus in das Studio, aber bis dahin wird sehr, sehr hart gearbeitet. Sehr viel geprobt und gespielt. Und für Bläser ist es gar nicht so einfach, 4,5 Stunden lang ein Instrument mit Luft bedienen.
Mit Luft zu bedienen und die Lippenspannung aufrechtzuerhalten,
nehme ich mal. Genau, diese ganze Muskulatur, was dazu gehört. Vor allem für die Trompeten ist es ganz anstrengend. Also.
Und für das Saxophon?
Das Saxophon ist ein bisschen einfacher als Trompeten und Posaune, aber auch nicht einfach.
Also es ist doch ein bisschen Arbeit.
Ja, schon eine körperliche Arbeit. Auf jeden Fall eine körperliche Arbeit, aber nicht seelische. Mhm. Ich muss mich zum Arbeit gehen zwingen. Ich tue das gerne.
Ja, was macht Ihnen so einen Spaß?
Musik einfach, dass ich Musik spiele. Dass ich Musik mache. Und Musik ist mein Leben, Musik ist mein Hobby. Meine ganze Leben lang Musik gemacht und hoffe, werde ich bis zum Ende meines Lebens machen.
Also Hobby zum Beruf gemacht, so ganz platt formuliert?
Ja, kann man so sagen. Ich habe keine anderen Hobbys.
Nee?
Nee.
Was machen Sie zum Entspannen? Auch Musik?
Ich höre Musik. Da mache ich nicht Musik, sondern höre ich Musik zum Beispiel. Oder auch andere Sachen halt, aber ich habe keine spezifische Hobby, zum irgendwas zu sammeln oder.
Auch keine Saxophone?
Saxophone sammeln, doch, ah. Doch.
Okay. Wie doch. Viel?
Ich habe zu Hause eine schöne Vitrine, wo ein paar Saxophone stehen und das gucke ich manchmal an und das macht Riesenspaß, das anzuschauen.
Okay, jetzt grinsen Sie übers Gesicht. Also man kann sagen, das ist hier ein Vollblutmusiker, der hier bei uns im Studio sitzt. Das heißt, wenn Sie ja, das Hobby zum Beruf gemacht haben und nicht in dem Sinne arbeiten, haben Sie dann Urlaub nötig oder haben Sie Urlaub?
Ich habe ganz selten Urlaub. Also von der Big Band werden wir ein paar Wochen frei haben. Bis zum Ende September, aber ich werde die ganze Zeit durcharbeiten.
Was heißt das?
Dann kann ich meine anderen Verpflichtungen nachgehen, würde mich die Leute fragen, mitzuspielen. Und dann, ich werde viel reisen, ich werde einen Workshop machen in Hilden bei Düsseldorf, eine Woche Jazz unterrichten, eine Workshop-Woche, wo wir da zusammen wohnen mit den Schülern und den Dozenten und wird jeden Abend gespielt und tagsüber Unterricht. Das macht riesen Spaß, das mache ich schon seit Jahren. Und dann werde ich in Budapest 2 Konzerte mit einem armenischen Akkordeonspieler. David Yangebarian heißt er. Der ist ziemlich berühmt. Und das ist armenische Volksmusik gemischt mit Jazz. Da komme ich zurück nach Frankfurt, dann muss ich wieder nach Österreich, wo ich mit Ferenc Schnedberger, einer ungarischen Roma-Gitarrist, spiele. Und dann gehe ich nach Spanien für ein paar Konzerte. Und von Spanien gehe ich zurück nach Budapest, wo ich eine große Open-Air-Auftritt habe mit dem vielleicht in Deutschland bekannten Leslie Mandoki. Mhm. Das ist ein Schlagzeuger, Sänger, ganz berühmt geworden mit, wie heißt das Song? Genghis Khan. Genghis Khan.
Oh ja, doch, das kann
ich. Ich glaube, das war in den 70er Jahren.
Schon ein bisschen her, ja.
Genau. Also da kennt ihr mich, ne? Und er organisiert ein Riesenkonzert mit Chaka Khan und Randy Becker und unglaublich große Namen sollen auf dieser Bühne stehen. Und danach komme ich zurück, wo wir mit der HR Big Band ein Open-Air-Konzert haben in Frankfurt am 26.
Zusammen mit dem HR Symphonieorchester unten am Main, das große
genau.
Open-Air.
Ja, schöne Geschichte. Freue mich schon. Und wir spielen von 6 bis 7. Und um 10.05 Uhr habe ich einen Flug nach Kuala Lumpur.
Am selben Abend.
Am selben Abend. Und dann bleibe ich eine Woche in Kuala Lumpur, spiele ich auf einem großen Jazz-Festival bis zum 3. September. Dann komme ich zurück für einen Tag nach Frankfurt, dann muss ich nach Basel in der Schweiz. Da bin ich auch ein paar Tage. Und so geht es weiter. Das ist mein Urlaub.
Das kann man Urlaub nennen. Andere würden das vielleicht auch stressig nennen.
Das ist manchmal stressig, aber ich finde manchmal, wenn man nur am Strand liegt, das kann auch stressig sein.
Was macht Ihnen Spaß an diesem Rumreisen? Sie haben das jetzt ja alles sogar schon im Kopf, die ganzen Destinationen, die ganzen Ziele, wann Sie fliegen und so weiter. Das heißt, Sie sind ja wahnsinnig unterwegs in den nächsten Wochen. Was macht Ihnen daran so einen Spaß?
Ja, ich reise gerne. Ich sehe gerne andere Länder, andere Kulturen. Ich habe da Spaß zu reisen und einfach, ja, vielleicht wegen meiner Roma-Wurzeln. Die sind so ein Reisende. Leute gewesen immer. Und so für mich Reisen ist ganz normal. Ich kann das gar nicht verstehen, wenn andere Leute sagen, oh, ich muss jetzt für eine Woche da und dahin und da muss ich 300 Kilometer Auto fahren. Und das ist schon ein Riesenstress für manche Leute. Das ist für mich ganz normal. Das macht überhaupt nichts aus.
Sind das auch die Menschen, die Sie dann treffen? Die anderen Musiker, andere Menschen, andere Leute?
Ja, genau. Das ist auch. Andere Menschen, andere Kulturen, andere Essen. An der Musik. Weil alles, was Sie jetzt aufgezählt haben, diese ganzen Projekte, das sind alles anders musikalische Projekte. Also es ist nicht mit einer Band auf Tournee zu sein, sondern mit Leuten erstmal proben und dann auftreten und dann nächstes Projekt wieder proben führen, wieder ein paar Konzerte machen. Also es sind immer ganz unterschiedlich, ganz, ganz musikalisch unterschiedliche Sachen.
Immer was Neues jeweils auch. Also das heißt, sie kommen dahin, müssen sich neu drauf einstellen und loslegen.
Ja, genau. Meistens kriege ich ein paar Noten vorher, dass ich anschauen kann, dass ich mich ein bisschen vorbereiten kann.
Wie läuft dann die Verständigung? In Spanien, in wo auch immer Sie sind?
Ja, halt meistens auf Englisch. In Ungarn ist es kein Problem, weil ich kann Ungarisch reden. In Malaysia alles auf Englisch. Also die Sprache ist immer gegeben. Und das Hauptsprache ist die Musik.
Und das funktioniert?
Ja, das funktioniert, weil wir sprechen alle diese Sprache. Alle haben mit Musik beschäftigt, in unser ganzes Leben lang. Alle diese Leute, die drumherum sind. Und Musik ist eine gemeinsame Sprache.
Gibt es dann auch eine Begegnung mit anderen Mentalitäten zum Beispiel, was Probezeiten angeht oder was Pünktlichkeit angeht oder wie man das aufzieht, wann man isst, wann man schläft? Ist das sowas auch, was man dabei immer neu lernen muss?
Ja, also wenn man hier dran gewohnt ist, ich bin seit 23 Jahren hier beim HR, und ich bin dran gewohnt, dass es der Probepunkt um 10 Uhr losgeht. Und hört auch pünktlich auf und immer pünktlich zur Pause gehen. Also die deutsche Pünktlichkeit ist schon eingegeben. Das ist woanders nicht immer so. Ne? Bei anderen Ländern. Erstmal ist es für mich ein bisschen ungewöhnlich, weil ich hier so lange bin. Aber kann man schnell dran gewöhnen.
Nicht so schlimm.
Nicht so schlimm.
Ist das, warum Sie Musiker sind? Dieses Reisen, dieses Neues kennenlernen, dieses Probieren, dieses Unterwegssein? Ist das ein Grund, warum Sie Musiker sind?
Nee, eigentlich der Hauptgrund, weil ich Musiker bin, weil meine ganze Familie Musiker war. Mein Vater, meine Großvater und sein Vater. So hunderte Jahre zurückzugehen in der Geschichte, in unserer Familie, die waren alle Musiker. Und alle Geige. Und wenn ich geboren bin, war überhaupt keine Frage, ob ich was anderes werde als Musiker. Deswegen habe ich die Musik nicht gewählt als Beruf.
Sondern die Musik hat Sie
Musik
gewählt.
Musik hat mich gewählt, genau.
Gab es den Moment, an dem Toni Lakatosch gedacht hat, oh Mann, wäre ich doch bloß Bankkaufmann geworden?
Nee, das nicht.
Nie passiert. H-Info, das Interview mit Toni Lakatosch, Musiker und Weltreisender. Wir können es ja schlecht die ganze Zeit über einen Musiker und seine Musik reden, ohne auch mal was gehört zu haben. Und da habe ich mir hier Folgendes ausgesucht. Also mir fällt es jetzt gerade ganz schwer, die Füße stillzuhalten. Das ist eine ganz besondere Form von Musik, das ist ein bisschen wie Skatgesang, Herr Lakatosch. Was ist das?
Ja, das ist der sogenannte Mouth Bass oder Mundbass.
Mundbass.
Mundbass, wenn man es Deutsch übersetzt. Das ist alte Roma-Tradition in Osteuropa, was, ich weiß es ganz genau, dass aus Indien stammt, von der indischen Musiktradition, weil der Roma und die Zigeuner halt aus Indien stammen. Und da sind sehr viele musikalische Merkmale in dieser Musik, was zum Indien zurückführt. Und das ist auch eine, dieser sogenannte Mundbass. Und das habe ich benutzt für diese Platte, bei meinem Stück, dass der Sänger diese Technik benutzt habe und unter meine Solo.
Gypsy Colors heißt diese CD und es gibt nicht nur dieses sehr bewegte Stück auf dieser CD, sondern wir haben auch noch einen etwas relaxteren Titel. Können wir auch vielleicht nochmal kurz reinhören? Kommt Toni Lakatosch ins Spiel mit seinem Saxophon? Das sind Sie, oder?
Das bin ich mit der Sopransaxophon.
Das Stück heißt Relaxing at the Coffee House, ist von der CD Gypsy Colors. Das hat ja ein Programm offensichtlich, Gypsy Colors. Warum heißt diese CD so?
Diese CD versucht zurückzuspiegeln meine Jugend, wo ich mit meinem Vater gespielt habe in seinem Orchester als Geige. Weil ich war erst Geige und ich bin in seine Orchester gespielt. Und er hat oft in diese Kaffeehäuser gespielt. Und da müssten wir immer schön leise spielen, sehr dezent, dass die Leute essen können und reden können miteinander. Und dieses Stück ist ein bisschen in diese Stimmung.
Wenn man auf das Album guckt, da findet man ganz viele Lakatosch. Ja, ist das, dieses Album ist auch ein Familienprojekt?
Ja, mein Bruder spielt drauf, der spielt Geige. Der ist mein Bruder. Und andere Lakatosche sind nicht enge Verwandtschaft mit mir, aber in der großen Familie schon. Und in Ungarn gibt es sehr, sehr viele Lakatosch. Ich weiß nicht, warum. Unter Roma, wahrscheinlich damals, wo sie damals eingewandert sind, hunderte von Jahren nach Ungarn, die können den richtigen Namen nicht wirklich aussprechen. Und die haben sie einen Namen gegeben. Und Lakatosch ist eigentlich ein Beruf, das ist Schlosser auf Deutsch.
Schlosser?
Ja. Und wir sind viele.
Sie kommen aber aus einer richtigen Musikerdynastie. Und die meisten waren, glaube ich, Geiger, stimmt's?
Ja, alle. Alle Geiger. Ich bin der Einzige.
Wie konnte das passieren?
Ja, eben, das war ein Riesenskandal. Weil, wie gesagt, ich war Geiger mit meinem Vater, das Orchester, und ich habe Geige gelernt. Und dann habe ich Saxophon kennengelernt bei einem Freund. Sein Bruder hat Saxophon gespielt. Und ich habe ihn oft besucht und das Saxophon lag da rum in der Wohnung. Und da habe ich. Wir haben beide ausprobiert, das Instrument. Und das hat mir der Sound unheimlich gut gefallen. Und unsere Jazzmusik, das mit dem Saxophon verbunden war für mich damals, das hat mir auch sehr gut gefallen. Übrigens, mein Vater und meine Familie, da waren auch große Jazzfans. Wir haben viele Jazzplatten zu Hause gehabt und LPs damals natürlich. Eine große Sammlung von Jazz-Sachen.
Aber eigentlich hätten Sie doch Geige spielen sollen, oder? Was hat der Papa gesagt?
Ja, eigentlich sollte Geige spielen. Und wenn ich gesagt habe, ich will Saxophonist werden, da waren sie überhaupt nicht einverstanden am Anfang. Da hat jahrelang gedauert, bis ich mir ein Saxophon gekauft habe. Aber ich war schlechte Geige, muss ich dazu sagen. Ich war keine gute Geige, weil ich es nicht geliebt habe. Ich habe diese Musik auch nicht geliebt damals, was mein Vater gespielt hat. Und das Geige auch nicht. Und wenn man irgendwas nicht liebt, dann kann man auch nicht gut machen.
Aber so schön wie Ihr Saxophon heute klingt, lieben Sie es offensichtlich, oder?
Heutzutage liebe ich diese Musik mehr als je. Wenn ich das zurückhöre, was mein Vater gespielt hat, diese alten Aufnahmen von dieser Zeit, jetzt verstehe ich eigentlich diese Musik wirklich, diese Tiefheit, diese von Herz kommende Musik, ohne Noten natürlich.
Das heißt, war alles eine mündliche Tradition,
ja,
sozusagen?
Mündliche Tradition meistens, ja. Alles voneinander gelernt.
Aber wenn man so sagt, Sie sind in einer Musikerdynastie aufgewachsen, in einer Familie voller Musiker, voller Geigen. Wie stelle ich mir das vor? Ein Haus, in dem in jedem Zimmer einer probt, in dem immer Musik ist? Oder wie war das damals?
Ja, es war nicht so. Es war nur mein Bruder und ich. Also er hat Geige gespielt. Mein Vater hat nie zu Hause geübt.
Ach so.
Der hat nie seine Geige ausgepackt. Nur abends ist er weggegangen zu spielen in diese Kaffeehäuser. Und da hat er gespielt und tagsüber zu Hause nie. Mein Bruder hat geübt und dann ich dann später mit der Saxophon und da war der nicht mehr zu hören,
nur ich. Das alles in Budapest, ne? Da das sind Sie geboren und groß geworden. Ja. Jetzt ist auf dieser Platte Gypsy Colors, heißt die, also Farben, Gypsy Farben, Klangfarben vermutlich. Mhm. Haben Sie zu jedem Song einen kleinen Text auch geschrieben? Zum Beispiel, ich erinnere mich an das Kaffeehaus, was Sie gerade gesagt haben. Warum diese Kombination aus Text, Information, Geschichte und Musik? Ist das mehr als nur ein Stück Musik, diese CD?
Ja, ich wollte einfach paar Geschichten dazu schreiben für die Stücke, dass die Leute besser verstehen können, warum dieses Stück geht. Weil es ist auch oft sind da Stücke drauf mit Gesang und mit Originalsprache, mit Original-Roma-Sprache, was die Leute natürlich nicht verstehen in Deutschland und in Amerika auch nicht. Und deswegen wollte ich ein bisschen beschreiben, was dieses Stück bedeutet für mich.
Aber Sie beschreiben ja auch zum Beispiel, dass Juden und Roma zum Beispiel in Budapest nahe beieinander gelebt haben, dass es auch musikalische Verbindungen gab. Das heißt, es wird Sie transportieren ja auch jede Menge Geschichte eigentlich
mit. Absolut. Die Klezmer-Musik ist sehr, sehr stark verbunden mit der ungarischen Roma-Musik, mit der osteuropäischen Roma-Musik. Sehr, sehr verbunden. Und wir sind in einem Haus, wo wir gewohnt haben, da eine Hälfte war jüdische Abstammung der Leute und die andere Hälfte Roma. Und das war wie ein riesen Happening, dieses Haus. Also alles so Street Life heißt das in Amerika. Ne?
Und sehr musikalisch.
Und immer sehr musikalisch, ja.
Sind es solche Erinnerungen, die Sie bewegt haben, dieses Album aufzunehmen? Oder was hat Sie dazu gebracht, dieses Album in Budapest zu produzieren und aufzunehmen?
In Budapest aufzunehmen war natürlich einfacher, weil alle Musiker, die darauf spielen, die stammen aus Budapest und leben immer noch in Budapest, bis auf meinen Bruder. Und deswegen war es technisch einfacher aufzunehmen in einem Studio dort. Und ja, natürlich die Wurzeln. Das ist wegen der Wurzeln. Diese Wurzeln in Budapest, in dieser Stadt. Da diese Musik zu spielen, es klingt origineller, als wenn wir das in Deutschland aufgenommen hätten. Oder in New York.
Geht es auch darum, was zu bewahren, was zu archivieren, ein Stück Geschichte zu bewahren?
Ja, wie gesagt, meine Jugend. Eindeutig meine Jugend zu verarbeiten musikalisch. Weil nach dieser Zeit, nach meiner Jugendzeit, wo ich mit meinem Vater gespielt habe, kam schon die Jazz-Ära in mein Leben. Und das ist dann wieder was ganz anderes, was ich eigentlich immer noch lebe.
Bis heute ja ihr Leben
bis
prägt.
Heute, genau.
Das will ich schon sagen. Hi Info, das Interview mit Toni Lakatosch, Musiker und Weltreisender. Herr Lakatosch, haben Sie Zeit, mal regelmäßig Ihre Familie in Ungarn zu besuchen oder kommen Sie vor lauter Weltreisender gar nicht mehr runter?
Wenig. Ich habe nicht viel Familie in Ungarn. Meine Bruder lebt in Belgien und ich habe eine Cousine dort mit ihrer Familie und einen Onkel. Also keine große Familie. Ab und zu, ein paar Mal im Jahr, habe ich Möglichkeit, da hinzugehen. Meistens spielen. Ich gehe meistens für Konzerte hin und dann habe ich nebenbei etwas Zeit, die Leute zu besuchen und ein paar Wörter mit dem zu reden.
Sie sind ja Roma, also gehören zu einer Minderheit in Ungarn. Was bekommen Sie mit von Angehörigen oder von Musikerkollegen? Wie lebt es sich da heute in Ungarn, in Budapest, unter der rechtskonservativen Regierung von Orbán?
Also für Musiker ist es sehr, sehr schwer geworden dort, die früher überall viel gearbeitet haben, auch im Westen, sie haben viel gereist. Heutzutage ist es ganz klein geworden, diese Möglichkeit. Und die müssen alle andere Berufe suchen, zum Beispiel. der Musiker. Und das ist, die müssen sich irgendwie umschulen, ganz was anderes tun als Musik. Und das ist sehr traurig, weil da sind unglaublich viele Talente, die Musik machen sollten, nach meiner Meinung. Aber es gibt einfach keine Arbeit. Und die müssen leben von irgendwas. Und es ist einfach nicht möglich.
Also es gibt keine Möglichkeiten mehr für Roma-Musiker Geld zu verdienen? Also nee. Wie zum Beispiel früher in den Kaffeehäusern oder so?
Ja, da früher war bestimmt in Budapest alleine 30 solche Kaffeehäuser und Restaurants, wo Live-Musik war, eine Band mit 5, 6 Leuten. Und heute ist vielleicht 2. Mhm. Und was machen die anderen? Also es ist wirklich traurig, dass man die Situation so ist, wie ist. In Budapest. Und ja, mit dieser Regierung ist, glaube ich, es wird nicht einfacher für die Romas in Ungarn. Obwohl die letzte Zeit wird man nicht so viel über die Romas geredet, eher über die Flüchtlinge. Wie wir mal wissen, wollen die eine Zaune bauen an der serbischer-ungarischen Grenze. Und jetzt, die sind schuldig für alles und nicht der Romas. Zeitlang, bis dieses Problem vorbei ist. Dann suchen sie wieder eine andere Minderheit.
Sie glauben, da wird immer jemand gesucht, den man verantwortlich machen kann für wirtschaftliche Notlage?
Das ist Populismus. Hm? Das ist Populismus. Das herrscht leider in unserer Welt mehr und mehr. Und in Ungarn ganz besonders.
Das, was Sie gerade beschrieben haben, klingt ja erstmal nach finanziellen Problemen und einer wirtschaftlich schwierigen Lage in Ungarn. Gibt es denn auch sowas wie eine direkte Diskriminierung? Also du bist Roma, du darfst nicht?
Ja, die Romas kriegen viel schwere Arbeit, auf jeden Fall. Natürlich nicht offiziell. Aber wenn man eine Ungar und eine Roma für denselben Job geht, dann wird sehr wahrscheinlich nicht der Roma genommen. Einfach deswegen ist. Obwohl das wird nicht ausgesprochen. Aber das weiß jeder, dass der Romas weniger Chancen haben für einen Job.
Ist das auch ein Grund dafür, dass so viele Ihrer Kollegen und Ihr Bruder nicht mehr in Budapest sind? Sie selber sind ja auch in Frankfurt seit 3 Jahren.
Ja, aber das war schon, wo wir weggekommen sind aus Ungarn, das war schon vor, also ich bin fast 35 Jahre weg aus Ungarn. Und da war noch ganz andere Leben, ganz andere Situation wie heute.
Können Sie sich vorstellen, mal wieder zurückzugehen nach Budapest?
Ehrlich gesagt, nein.
Warum nicht?
Ich fühle mich, das ist meine Heimat, ist hier in Deutschland.
Ja.
Ich habe mehr gelebt in Deutschland als in Ungarn. Und Deutschland hat mich unheimlich gut aufgenommen, muss ich sagen. Ich habe immer das bekommen, was ich wollte. Anerkennung von den Leuten, von den Medien, von Plattenfirmen und was ich wahrscheinlich in Ungarn nie geschafft hätte.
Das war in Deutschland möglich?
In Deutschland war möglich und ich habe nie ausgegrenzt gefühlt, weil ich Ausländer bin oder weil ich Roma bin. Überhaupt nicht.
Ja, es ist ja nicht so, dass es das bei uns in Deutschland nicht gibt. Also Sie haben es aber nicht
Gott
erfahren.
Sei Dank. Gott sei Dank nicht. Und ich habe mich hier immer wohl gefühlt und fühle ich mich weiterhin. Und also nach Ungarn zurückzugehen, auf keine Fall. Im Moment, wie das jetzt aussieht.
Was hat Sie nach Frankfurt geführt? War es die Big Band oder waren es die Möglichkeiten hier?
In erster Linie war die Big Band, weil vorher war ich in München. Und dann, wie Sie gesagt haben, 1993 habe ich diese Möglichkeit bekommen, mit der HR Big Band zu arbeiten. Und seitdem bin ich auch hier und fühle ich mich auch wohl. Die Band wird immer besser und besser und immer bessere Projekte. Wir haben jetzt Jim McNeely als Chefdirigent, also das ist ein Traum für jede Big Band auf der Welt. Jede Big Band wird froh sein, wenn er so einen Chefdirigent wie Jim McNeely hätte. Und ich bin froh, dass es so ist, dass immer noch ein bisschen Geld da ist für Kultur.
Also das heißt Heimat, wenn ich Sie nach der Heimat frage, die würden Sie eher am ehesten hier in Hessen oder sogar in Frankfurt finden, Heimat?
Ja, absolut, Frankfurt, ja, absolut, eindeutig. Ich habe zwar Abstammung aus Ungarn, natürlich, da geboren. Aber meine Heimat ist hier.
Und wenn ich Sie jetzt frage, sind Sie Deutscher, Ungar, Roma oder Europäer oder Musiker?
Alles. Alles, was Sie jetzt aufgezählt haben. Eigentlich alles gleichzeitig. So.
Und jetzt im Sommer auch Weltenbürger.
Ja, genau.
Toni Lakatosch, Saxophonist und Weltreisender. Auf unserer Internetseite gibt es Bilder von ihm und von uns und den Podcast zum Runterladen. hrinforadio.de